Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Sachsen-Anhalt spitzt sich die Hochwasserlage dramatisch zu. Die Elbe stieg heute auf den Rekordstand von fast 7,50 Meter, etwa 5 Meter mehr als sonst. Der Krisenstab rechnet damit, dass die Wassermassen noch mehrere Tage gegen die Deiche drücken. Die Lage in Magdeburg gilt als besonders kritisch, weil sich der Scheitel des Hochwassers über eine Länge von rund 40 Kilometern erstreckt. Mehr als 20.000 Bewohner der Stadtgebiete östlich der Elbe wurden aufgefordert, ihre Häuser vorsorglich zu verlassen.
In dem verzweifelten Versuch, sich gegen die Fluten zu stemmen, wird in Magdeburg direkt am Elbufer auch schon mal der Spielplatz leergeräumt. Hauptsache, die Sandsäcke können weiter gefüllt werden.
Es wird vor Ort immer nur geguckt, wo gerade Materialien noch da sind. Aber wenn hier alles leer ist, dann müssen wir gucken.
Wir haben gestern von um 2 an bis gestern Abend um 10 und da war der Akku aber auch alle.
Viele sind hier direkt betroffen und fast rund um die Uhr im Einsatz. Da ist es wichtig, dass neben dem Sand auch das Essen nicht ausgeht. Dafür haben sich am Spielplatz Helfer übers Internet organisiert.
Alles, was kommt, ist von Leuten, die das freiwillig bringen, die das privat bezahlen. Und das wegzuschmeißen wäre einfach schade. Und deswegen sortieren wir das ein bisschen. Und da habe ich gesagt, okay, noch mehr Schütten gibt's nicht, also einer macht's Essen.
In Magdeburg ist die Lage kritisch wie noch nie. Weil die Pegelstände historische Höchstmarken erreichen, müssen rund 20 Kilometer Deiche verteidigt werden. Im Stadtteil Rothensee ist das nicht gelungen, der läuft voll. Immer noch versuchen Soldaten, hier ein wichtiges Umspannwerk mit einem Zusatzdeich zu retten. Ein paar Kilometer elbaufwärts bei Schönebeck unterstützen 3 Tauchertrupps aus Baden-Württemberg die Feuerwehr. Sie versuchen, den aufgeweichten Deich abzudichten und zu stabilisieren.
Die Sicht ist momentan gen Null. Das funktioniert alles nur durch Tasten und durch Signalleinen, wie die Taucher sich hier dementsprechend verständigen. Und die Anstrengung für die Taucher ist extrem groß. Nach ca. einer Stunde müssen wir die Tauchertrupps immer durchtauschen von den 3 Tauchertrupps, die wir hier im Einsatz haben.
Dramatisch zugespitzt hat sich auch die Lage am Zusammenfluss von Saale und Elbe. Bei Groß-Rosenberg ist der Deich gebrochen. Die Überwachung der Deiche wurde heute noch mal verstärkt, auch weil in einem Drohschreiben Anschläge auf Deichanlagen angekündigt wurden. In Magdeburg wird der Druck auf die Deiche Tage anhalten, denn an der Stadt zieht die längste Scheitelwelle, die je gemessen wurde, vorbei. Auch deshalb werden elbnahe Stadtteile mit 23.000 Menschen geräumt.
Zur aktuellen Lage in Magdeburg jetzt live meine Kollegin Christine Schwietzer aus dem Stadtteil Werder, der auf einer Insel in der Elbe liegt.
Ja, und genau hier ist die Lage nach wie vor kritisch, noch nicht akut dramatisch, aber sehr kritisch, weil das Wasser einfach auf diese künstlichen Sanddeiche drückt. Man kann das hier sehen, die Sandsäcke sind noch einmal aufgeschüttet worden und es wird jetzt Wasser zurückgepumpt in die Elbe, aber das Wasser drückt eben. Wir haben zwar eben gesehen, dass der Pegelstand ein Stückchen zurückgeht, 7,37 Meter, also die Höhe wird es wohl nicht mehr machen, sondern der Wasserdruck und es sickert an vielen Stellen durch. Deswegen sind jetzt noch Helfer vom THW den ganzen Tag schon und auch seit gestern Abend unermüdlich im Einsatz und haben die Lage, soweit es geht, erst einmal im Griff. Auch viele, viele freiwillige Helfer haben wir hier heute gesehen und erlebt, die mit Privat-PKWs und Anhänger und Sandsäcken drauf hierher gekommen sind und unbedingt helfen wollten. Es ist eine große Hilfsbereitschaft, auch das spüren wir in diesen Tagen hier. Aber es ist eben ein Wasser, was sie so noch nie erlebt haben, die Magdeburger. Und deswegen warten noch viele dramatische, zumindest kritische Stunden und Tage hier auf die Landeshauptstädte und damit zurück zu Judith Rakers.
Bundespräsident Gauck machte sich heute ein Bild von der Lage in den Hochwassergebieten an Elbe und Saale. Erste Station war Halle in Sachsen-Anhalt, zweite Meißen in Sachsen. Gauck zeigte sich erschüttert über das Ausmaß der Katastrophe und appellierte an die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Deutschen.
Das Wasser kommt von unten und von oben, als der Bundespräsident Meißen besucht. Noch immer sind Teile der Altstadt überflutet. Doch die Menschen bleiben gefasst und zuversichtlich.
Sie sehen nicht so aus, als wäre sie, wenn sie entmutigt wären.
Nein, aber ja. Ich habe 2002 schon überstanden. Also ich hoffe, das überstehe ich diesmal auch.
Mit so viel Unterstützung, wie es hier gibt, werden wir das überstehen.
Auf seinem Weg durch die Stadt trifft Gauck Bundeswehrsoldaten im Hochwassereinsatz. Pfadfinder, die tagelang Säcke füllten und stapelten. Auch Menschen, die nicht vor Ort helfen können, sollen Flutopfer unterstützen, fordert Gauck.
Die haben zum Teil gefüllte Portemonnaies und da kann man auch mal einen Abfluss organisieren. Ich appelliere sehr an die Menschen in Deutschland hilfreich zu sein. Deutsche sind solidarisch.
Am Vormittag hatte Gauck gemeinsam mit Helfern und Rettungskräften einen Gottesdienst in Halle besucht. Er dankte ihnen für ihren Einsatz rund um die Uhr. Die Saale hatte hier mit 8,10 Metern einen historischen Höchststand erreicht. Auch diese Kita völlig verwüstet. Gauck sprach Eltern und Kindergärtnerinnen Mut zu.
Es ist uns ein großer Trost, dass der Bundespräsident hier ist, denn das braucht man genauso wie Geld, dass man Mut und Kraft hat und Zuversicht, hier weiterzumachen.
Den Wiederaufbau nach der Flut sieht Gauck als nationale Aufgabe.
Das Elbe-Hochwasser hat inzwischen auch Norddeutschland erreicht, früher als erwartet. Viele Messmarken zeigen jetzt schon Rekordwerte, obwohl der Scheitel in Niedersachsen frühestens Montagabend erwartet wird. In Hitzacker mussten inzwischen 280 Bewohner der Altstadtinsel vorsorglich ihre Häuser verlassen. Auch weiter elbabwärts, im schleswig-holsteinischen Lauenburg, sind die Anwohner der Unterstadt aufgerufen, bis morgen früh 9 Uhr ihre Wohnungen zu verlassen.
Zum Hochwasser sendet das Erste auch heute wieder einen Brennpunkt, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Weitere Informationen sowie Hinweise auf Spendenkonten finden Sie auf tagesschau.de. Bundeswehr-Generalinspekteur Wieker hat Versäumnisse in der Drohnenaffäre eingeräumt. Natürlich seien bei der Eurohawk-Beschaffung Fehler gemacht worden, sagte er dem Spiegel. Das habe Verteidigungsminister de Maizière auch angesprochen. Auf diese Fehlentwicklungen hätte er, Wieker, zusammen mit anderen früher hinweisen müssen. Einen Anlass für seinen Rücktritt sehe er aber nicht. Das Projekt war Mitte Mai wegen massiver Zulassungsprobleme und drohender Kostenexplosion gestoppt worden.
Eigentlich sind solche Bilder ein Geschenk für den Wahlkampf. Ein Verteidigungsminister, der wiedergewählt werden will, besucht seine Soldaten im Hochwassereinsatz. Das Problem ist nur, dass Thomas de Maizière auch am Deich in Magdeburg ganz andere Fragen gestellt werden. Wann hat er vom Drohnendebakel erfahren und warum hat er nicht früher gehandelt?
Es geht mir jetzt gar nicht durch den Kopf. Heute geht es um die Flut und morgen in Berlin geht es dann auch wieder um das Thema Eurohawk.
De Maizière hatte vorige Woche erklärt, erst Mitte Mai informiert worden zu sein. Dann tauchte ein Interview auf, in dem er schon eine Woche vorher von Problemen spricht. Und gestern wurde bekannt, dass auf den Fluren des Ministeriums noch früher vom Aus für die Drohne die Rede war. Ohne dass De Maizière reagiert hätte, für die Opposition ein klarer Fall.
Ich finde, De Maizière redet sich gerade um Kopf und Kragen.
Herr De Maizière muss zurücktreten nach den Maßstäben, die üblicherweise für Minister gelten. Dabei ist es mir ehrlich gesagt völlig egal, ob er das auf dem Flur, im Bett oder auf dem Klo erfahren hat.
Soweit geht SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück im Bericht aus Berlin nicht. Allerdings, wenn De Maizière die Widersprüche nicht vollends aufklären könne,
dann kommt er in sehr arge Verlegenheit, weil es bedeuten würde, dass er das Parlament, die Öffentlichkeit, das eigene Kabinett und übrigens auch unsere internationalen Partner auf einem NATO-Gipfel in Chicago hinter die Fichte geführt hat.
Einen Rücktritt lehnt de Maizière ab. In der Kritik steht aber auch Generalinspekteur Wieker. Der wirft sich selbst Versäumnisse vor und hält es in einem Interview für möglich, gefeuert zu werden. Die Selbstverteidigung des Ministers wirkt auf seine Kritiker bislang nicht überzeugend. Morgen hat er im Bundestagsausschuss nochmal die Chance, alle Fragen und Widersprüche zu klären. De Maizière muss diese Chance nutzen, denn es könnte seine letzte sein.
In der Türkei haben auch heute Zehntausende gegen Ministerpräsident Erdogan protestiert. Die meisten versammelten sich zu einer Massenkundgebung auf dem Taksim-Platz in Istanbul. Zuvor hatte es in der Nacht in mehreren Städten gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Die Regierungsgegner werfen Erdogan einen autoritären Führungsstil vor. Viele fordern seinen Rücktritt. Der Ministerpräsident zeigte sich erneut unnachgiebig und nannte die Demonstranten Vandalen.
Eigentlich sind es nur diese Barrikaden, die daran erinnern, dass es hier am Istanbuler Taksim-Platz bis vor gut einer Woche schwere Kämpfe mit der Polizei gegeben hat und auch wieder geben könnte. Auf dem zentralen Platz der Stadt heute die bisher größte Demonstration. Gut 100.000 haben sich eingefunden am Tag 10 der Proteste. Eine professionelle Bühne und zwei landesweit bekannte Bands, auch das gehört hier zu den Demonstrationen. Gleichwohl, man gibt sich kämpferisch. Wenn Erdogan nicht einen Schritt zurück macht, werden wir es auch nicht tun. In der vergangenen Nacht kam es in mehreren Städten zu Gewalt und dem Einsatz von Tränengas. So in Adana, Ankara, Izmir und in Bezirken Istanbuls. Unterdessen hat die türkische Polizeigewerkschaft die Einsatzbedingungen bei den seit Tagen andauernden Protesten gegen die Regierung von Ministerpräsident Erdogan kritisiert und eine Überlastung der Beamten beklagt. Der Vorsitzende der Gewerkschaft sieht darin einen der Gründe, warum es zu unverhältnismäßiger Polizeigewalt kam und kommt. Gleichwohl, der türkische Ministerpräsident Erdogan droht heute unverhohlen vor seinen Anhängern in Ankara. Wir waren geduldig, wir sind geduldig, aber es gibt eine Grenze der Geduld. Bereits gestern kam es bei den Taksim-Demonstrationen in Istanbul zu einer kleinen Sensation. Die eigentlich erbittert verfeindeten Fans der Istanbuler Fußballvereine, Beşiktaş, Fenerbahçe und Galatasaray, protestierten gemeinsam. Ein historisches Ereignis für sich.
Ein chinesisches Gericht hat den Schwager von Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo zu 11 Jahren Haft verurteilt. Ihm wurde Betrug bei Immobiliengeschäften vorgeworfen. Die Schwester des Verurteilten und Frau von Liu Xiaobo nannte das Verfahren politisch motiviert und sprach von einer Vergeltungsaktion. Sie steht seit 2010 unter Hausarrest. Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo ist trotz internationaler Proteste seit 4 Jahren im Gefängnis.
Offiziell soll Li Hui seinen Geschäftspartner um Geld betrogen haben, seine Schwester aber hält das für vorgeschoben. Liu Xia ist die Frau des inhaftierten Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo. Auch er ist zu 11 Jahren Haft verurteilt. Trotz strenger Überwachung durch die Staatssicherheit hatte Liu Xia seither immer wieder mit Journalisten gesprochen. Dafür werde jetzt ihr Bruder bestraft. Das Urteil ist komplett illegal. Wie können Sie ihn zu 11 Jahren verurteilen? Das hat doch keine Rechtsgrundlage. Ich verstehe es nicht. Ist dieses Land verrückt geworden? Warum hassen Sie uns so sehr? Auch die Vertreter ausländischer Botschaften in Peking halten den Prozess für politisch motiviert. Die EU ist besorgt, dass die Verfolgung und Verurteilung von Li Hui etwas mit seiner Schwester zu tun hat, der Frau von Liu Xiaobo. Wir fordern die chinesische Regierung erneut auf, den Friedensnobelpreisträger freizulassen. Bei der Urteilsverkündung gegen ihren Bruder durfte Liu Xia heute dabei sein. Ansonsten steht sie unter strengem Hausarrest. Seit mehr als 2 Jahren haben meine Familie und ich so viel Leid erduldet. Sie können sich das nicht vorstellen. Dieses Land betont immer, dass es offen sei und ein Rechtsstaat. Aber ich habe jede Hoffnung verloren. Die Anwälte ihres Bruders wollen Berufung einlegen. Viel Hoffnung auf ein milderes Urteil aber haben sie nicht. Liu Xia dürfte zurück in ihrer Wohnung hier in Peking sein. Dort geht ihre Sippenhaft weiter. Selbst nach hiesigen Gesetzen ist das illegal. Aber an Recht und Gesetz braucht sich das chinesische autoritäre Regime nicht zu halten.
In der Schweiz gilt weiter ein verschärftes Asylrecht. Bei einer Volksabstimmung lehnte es die große Mehrheit ab, das im vergangenen Jahr eingeführte Gesetz rückgängig zu machen. So ist beispielsweise Fahnenflucht inzwischen kein Grund mehr für Asyl. In einer zweiten Abstimmung wurde eine Initiative der Nationalkonservativen Volkspartei zurückgewiesen. Sie wollte die Regierung künftig direkt und nicht vom Parlament wählen lassen.
In München ist ein Reisebus aus Dänemark verunglückt. Der Fahrer des Doppeldeckers hatte offenbar die Durchfahrtshöhe einer Unterführung überschätzt. In dem Bus saßen 55 Teilnehmer einer Klassenreise. Obwohl die Brücke mehrere Meter des Oberdecks eindrückte, wurde niemand eingeklemmt. Eine 17-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Mehr als 30 Passagiere mussten ärztlich behandelt werden.
Der Sieger der French Open heißt erneut Rafael Nadal. Der Spanier verteidigte in Paris den Titel gegen seinen Landsmann David Ferrer souverän in 3 Sätzen.
Als kurz nach seinem historischen 8. Titel in Paris die spanische Hymne gespielt wurde, kamen Rafael Nadal die Tränen. Zuvor im Finale gegen seinen Freund und Landsmann David Ferrer präsentierte sich der Sandplatzkönig recht emotions- und gnadenlos. Ein insgesamt gut spielender Ferrer hatte gegen den übermächtigen Nadal kaum eine Chance. Selbst politische Aktivisten, die das Finale kurz mit Transparenten und einer bengalischen Fackel störten, brachten ihn nicht aus dem Tritt. Nach 2 Stunden und 16 Minuten holte sich Rafael Nadal mit einem nie gefährdeten Dreisatzerfolg erneut den Sieg in Paris. 8 Titel bei ein und demselben Grand Slam-Turnier, das war zuvor noch nie jemandem gelungen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 10. Juni.
Tiefer Luftdruck bestimmt morgen das Wetter in der Südhälfte Deutschlands. Der Norden profitiert von hohem Luftdruck über der Nordsee. Zu Beginn der Nacht sind vor allem im Süden noch einzelne unwetterartige Gewitter möglich. In der Mitte und im Süden regnet es hier und da weiter, teilweise kräftig. Am Tag in der Südhälfte noch Regen, der vor allem an den Alpen und in Ostbayern noch ergiebig ist. Stellenweise gibt es auch Gewitter. Im Norden ist es meist freundlich, an der Nordsee aber länger bedeckt. Abseits von Gewittern weht der Wind morgen schwach bis mäßig aus Norden. In der Nacht 15 Grad an Rhein und Main und 7 Grad in der Lüneburger Heide. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen an auf 12 Grad an den Alpen und 24 Grad an der Spree. Die Aussichten. Am Dienstag mal Sonne, mal Wolken, im Süden mehr Wolken und einzelne Schauer und Gewitter. Am Mittwoch viel Sonnenschein, mitunter ist es aber auch wolkig. Auch am Donnerstag viel Sonne, in der Nordwesthälfte später einzelne Schauer oder Gewitter bis 29 Grad.
Um 23 Uhr meldet sich Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Banges Hoffen an der Elbe, die neuesten Entwicklungen vom Abend sowie Aufstand der Mittelschicht. Die Türkei kommt nicht zur Ruhe.